Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Einer der ganz Großen ist eine schaurige Floskel, weil einer der ganz Großen, das klingt so nach, jetzt kommt ein Nachruf. Aber erstens, nein, in diesem Fall ist niemand verstorben. Und zweitens, es ist einfach so. Es ist einer der ganz Großen, um genauer zu sein, des Films. Wim Wenders hat Spielfilme gemacht und Dokumentarfilme, ob jetzt Buena Vista Social Club oder Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Palermo Shooting, um mal ein paar anzureißen. Und heute, bekannt gegeben, bekommt er einen Preis, den Preis eines japanischen Kunstverbandes, den Premium Imperial. Da gratulieren wir natürlich gerne, aber viel schöner ist es doch, damit einen guten Anlass zu haben, auch mal mit ihm über die Kultur zu sprechen, die jetzt mal wieder vor einem Herbst und Winter steht. Und die Frage, ob es dann nochmal in so ein Corona-Tal gibt oder ob sie überhaupt wieder rausgekommen ist aus diesem Tal. Aber erstmal guten Tag und herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis, Wim Wenders.
Danke Ihnen schön.
Ich muss gestehen, ich kannte diesen Preis nicht von der Japanischen Arts Association vergeben, im Oktober dann festlich verliehen in Tokio. Hab aber gelesen, Sie arbeiten passenderweise an einem Film über Tokios Toiletten gerade?
Ja, das kann man so sagen. Ist etwas krude gesagt, weil das sind keine Toiletten, sondern das sind kleine, prächtige Häuser, designt von den größten Architekten und die stehen überall im Stadtbild, alle in Parks. Das hat in Japan eine große Tradition, öffentliche Toiletten. Die sind auch erstaunlich sauber und schön. Und jetzt gibt es also 12 von Architekten gebaute kleine Festpaläste für das tägliche Bedürfnis. Und da erzähle ich eine Geschichte drüber, weil die sind wirklich ziemlich außerordentlich.
Können Sie schon ein bisschen verraten, was das für eine Geschichte ist? Was hat Sie daran fasziniert? Welche Geschichte?
Das ist die Geschichte des Mannes, der die sauber hält. Und das ist eine Art Mönch, aber der eine sehr profane Tätigkeit ausübt. Und in dieser Tätigkeit sehe ich so was ganz Spezifisches der japanischen Kultur. Und weil diese Orte wirklich sehr schön sind und weil man, das sind geradezu Erlebnisorte des täglichen Bedürfnisses, hat mich das interessiert. Der Premium Imperiale ist übrigens kein Preis eines japanischen Kulturverbandes. Das ist der Imperiale, das ist der kaiserliche Preis und der wird allgemein als der Nobelpreis der Künste benannt. Also es ist nicht so ein kleiner Kulturverband aus Japan, sondern das ist schon ein großer Preis.
So wollte ich ihn, dadurch, dass ich ihn auch nicht kenne, klein machen, den Preis. Jetzt kommen wir, Sie in Ihrer Branche, aber auch die Kultur an sich, aus einem Sommer, in dem die Pandemie zwar noch nicht verschwunden ist, aber klar, trotzdem fühlt es sich gerade so an, keine Beschränkungen. Und jetzt kommt wieder diese bange Frage, was ist im Herbst und im Winter? Und das ist ja nun gerade für Ihre Branche, für die Filmbranche, auch so eine traditionelle Kinozeit, wenn es kälter wird. Die Menschen sind aber schon jetzt, wo sie eigentlich wieder dürfen, nicht so richtig zurückgekehrt, sind verhalten. Dazu steigen die Energiepreise, die ja sowohl die Kinos treffen, als auch die Menschen, die sich Tickets kaufen wollen. All das. Wie groß ist Ihre Sorge, was gerade den Kino- und Filmbereich angeht vor diesem Herbst?
Die Kinobranche ist wahnsinnig durch den Wolf gedreht worden in den letzten beiden Jahren. Viele Kinos haben es nicht überlebt. Das ist sehr traurig, was da an Kinokultur verschwunden ist. Allein dadurch, dass die Menschen notgedrungen sich dann viel schneller als alle Welt dachte, sich umgestellt haben auf die Streamer, sodass das Kino insgesamt halt einen großen Verlust erlitten hat.
Ein Problem, was man ja eben in vielen Kulturbereichen beobachten kann, dass nicht alle Menschen zurückgekehrt sind, nicht in der Zahl zurückgekehrt sind. Und dann ist man natürlich irgendwo in Vorleistung, will wieder groß durchstarten, aber dann kommen die Leute nicht zum Konzert, nicht zum Festival, nicht in die Theater. Wie traurig stimmt Sie das, dass wir aus welchen Gründen auch immer, manche sagen, es ist Kulturmüdigkeit, andere sagen, den Leuten fehlt jetzt auch das Geld, andere sagen, wir haben es verlernt, dass die Menschen nicht zurückkehren und die Kulturinstitutionen nicht durch ihre Anwesenheit wieder geflutet haben?
Ja, ich glaube, alle diese Erklärungen stimmen. Irgendwo haben alle ein Fleckchen Wahrheit. Insgesamt ist es halt die Summe all dieser Phänomene und tatsächlich ist das eine oder andere auch zu teuer. Konzert gehen, wo man sich anguckt, was die Konzerte kosten und was man hinlegen muss, um die Stones nochmal zu sehen. Nee, da kann ich für dasselbe Geld kann ich alle gesammelten Stones-Werke auch auf Schallplatte kaufen. So ungefähr. Mhm. Also ich finde die Preise wirklich, wirklich unsozial. Das Kinoticket, ja, war immer schon relativ teuer, wenn man bedenkt, dass man heute alles mit einrechnet. Die Fahrt und die Popcorns und die Getränke und was auch immer, das sind dann immer schnell mal so 20 Euro pro Nase. Und das ist alles schon bedenklich, dass viele Leute sich das nicht mehr leisten können, dass vor allem viele junge Leute sich von diesem Medium Kino entfernt haben und entfremdet haben, weil sie so begeistert sind, dass sie auch alles auf ihrem Handy gucken können. Und das ist dann wirklich was ich sehr bedauere und schade finde, dass wenn so viel Liebe und Mühe in ein Bild gesetzt wird und in einen Kinofilm gesetzt wird, dass dann noch bei vielen Leuten das auf dem iPad oder dem Handy oder dem Computer landet. Und das ist, ja, aber nicht nur pandemiespezifisch, das ist auch zeitspezifisch. Das wäre früher oder später ohnehin gekommen. Mhm. Jetzt ist es früher gekommen.
Stichwort zeitspezifisch und pandemiespezifisch. Jetzt ist diese Pandemie global so ein Einschnitt gewesen, den, würde ich behaupten, wir vielleicht noch gar nicht eben so richtig verdaut haben. Und da war dann schon der nächste da, nämlich der Krieg in Europa, dieser Angriff Russlands auf die Ukraine. Etwas, was sich eben viele nicht vorstellen wollten, auch wenn andere davor gewarnt haben. Wenn Sie diese Situation, diesen Krieg, dieses Erschrecken zwischen zwei solchen Einschnitten in einen Film packen würden, was wäre das für einer?
Das wäre einer, den man jetzt machen müsste. Das wäre einer, in dem man vor Augen führt, käme, dass alles, woran man sich gewöhnt hat, anders werden kann, dass sich alles verändern kann, dass sich auch selbst unvorstellbare Dinge verändern können, dass sich auch atomare Auseinandersetzungen ergeben könnten. Und wenn es dann nur aus Versehen ist oder Ausweitungen dieser Konflikte, was ist denn, wenn die Russen auch noch das Gefühl haben, das Baltikum gehört ihnen? Und wenn dann auf der anderen Seite bei uns und den Nachbarstaaten die rechten Populisten überall das Sagen haben und immer mehr Zulauf finden, dann kriegt man wirklich ein bisschen Angst vor der Zukunft. Und so ein Film, der müsste davon handeln, dass alles möglich ist, woran man sich gewöhnt hat. Und der müsste vor allem den Menschen klar machen, dass wir es ändern können. Dass wir das ändern können, dass das so wird.
Den Versuch, darauf aufmerksam zu machen, den Versuch, irgendwie einzugreifen in solche Situationen, gab es 2014 schon mal. Da haben Sie einen Appell unterzeichnet, der eine andere Russlandpolitik gefordert hat, einen Appell für Dialog mit Russland, einen Appell, der dann damals auch auf viel Kritik gestoßen ist. Das, was da 2014 dann auch im sogenannten Westen passiert ist, war ja, dass man dann doch, wirft die Ukraine jetzt, würde ich sagen, zu Recht vor, dass man nicht so richtig hingeschaut hat. Und dann kam eben der Angriff jetzt 2022 nochmal. Mit diesem Wissen, seit diesem Februar, würden Sie so einen Appell nochmal unterzeichnen?
Ja, ist recht, weil das hätte nicht passieren müssen. Die Fehler, die im Vorfeld gemacht wurden, die Fehler, die in der Behandlung Russlands gemacht wurden, die in der Diskussion mit Russland gemacht wurden in den letzten 10 Jahren, die kann man auch nicht zurückrechnen und nicht zurücknehmen. Und dass da diplomatisch versagt wurde, auch heftig versagt wurde durchaus nach der Besetzung der Krim, das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Wir müssen dann nicht so tun, als hätten wir da keine Mitschuld dran, dass das so gekommen ist. Wenn man jemanden so in die Enge treibt, wie das gemacht worden ist. Ich will jetzt niemanden entschuldigen, das entschuldigt ja überhaupt nichts. Aber ich glaube, dass die westliche Politik übersehen hat, wen man da kränkt.
Jetzt sagen natürlich viele auch, dass es gerade sozusagen das zu viel an Dialog, das zu viel an Zusammenarbeit, das zu viel an Geschäft mit Russland war, was dazu geführt hat, dass 2022 Wladimir Putin einfach den nächsten Schritt gehen konnte.
Ja, wir haben uns tatsächlich zu abhängig davon gemacht. Das sieht man im Nachhinein auch, kann man im Nachhinein immer besser wissen. Ich glaube, dass es nicht mit bösen Absichten gemacht ist. Ich glaube, dass Merkel sich ganz was anderes erhofft hat davon und andere Bindungen erhofft hat, aber da hat man sich getäuscht.
Pandemie und Kunst und Kultur und auch Krieg, über vieles haben wir gesprochen mit dem Regisseur Wim Wenders. Anlass war ein Preis, den er jetzt bekommt, den Premium Imperial. Herr Wenders, ich danke Ihnen für die Zeit hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.